Advent, das zieht sich durch diese Woche, das zieht sich durch diesen Gottesdienst, und heute ist der letzte Sonntag. Und ich sage Ihnen nichts Neues, wenn ich sage, ja, da geht es um das Thema, er kommt, oder um es präzise zu sagen, der König kommt. Nicht irgendein König, sondern der König Gottes. Und um diesen König Gottes geht es auch heute Morgen in dem Bibelwort, das wir dann betrachten werden. Ich werde es in einigen Minuten lesen. Aber zunächst etwas zu dem Zusammenhang, in dem es steht in dem Propheten Jeremia. Wenn man zunächst hinschaut, meint man, es sei deplatziert. Voraus geht ein Strafwort über den König Konja. Der Name ist wohl weniger bekannt. Sein Thronname hieß Jojachin. Er war nur 3 Monate König. Und dann marschierte Nebukadnezar mit seinem Heer im Jahre 597 vor Christus vor Jerusalem auf, nahm ihn, setzte ihn ab. Er, auf den die ganze Hoffnung des Volkes Israels oder Judas damals ruhte. Und er wurde mit seiner Mutter und dem königlichen Haushalt in Ketten nach Babylon gebracht. Es gab genug Leute, vor allen Dingen Politiker im Volk, die mit seiner baldigen Rückkehr rechneten und das auch weitersagten. Aber der Prophet Jeremia sagt, kein Nachkomme von ihm soll auf dem Thron Davids sitzen. Hoffnungslos. Das ist die Situation, wenn man auf die Zukunft des Davidsgeschlechtes in der damaligen Situation schaut. Und wenn man dann die Augen über den Bibeltext bei Jeremia etwas hinauslaufen lässt, dann begegnet man einer anderen Gruppe, nämlich den vielen, vielen Propheten, die es zur Zeit Jeremias gab. Oder um es genauer zu sagen, es waren Falschpropheten. Im Hebräischen heißt es Nebiim Shekarim, Lügenpropheten. Propheten, die Lügen predigten. Worin bestanden ihre Lügen? Ihre Lüge bestand darin, dass sie sagten, everything is well. Keine Sorge, es geht alles gut. Und nicht nur everything is well, you are well. Ihr seid gut. Und weil ihr gut seid, braucht ihr euch auch nicht zu ändern. Ihr könnt bleiben, wie ihr seid. Ihr braucht euch auch nicht zu bekehren. Und so wird Jeremia in aller Öffentlichkeit als Lügner hingestellt, denn er hatte das kommende Gericht verkündigt und er hatte den Menschen zugerufen, kehrt um, solange es noch Zeit ist. Und in diesem Zusammenhang ist dieses kurze Verheißungswort eingelagert, das ich jetzt lese. In Jeremia Kapitel 23, die Verse 4-6. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit üben wird im Lande. Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden und Israel sicher wohnen. Und das wird sein Name sein, der Herr unserer Gerechtigkeit. Man kann das, was der Prophet hier sagt, in 3 Sätzen zusammenfassen. Einmal, es ist ein Hoffnungswort in einer schweren, hoffnungslosen Zeit. Das andere, es erinnert an die Treue Gottes, die bleibt. Und das dritte, es verspricht Heil, Rettung und Gerechtigkeit zu seiner Zeit, das heißt zu Gottes Zeit. Nun gehen wir diesen Worten im Einzelnen nach. Zunächst ein Hoffnungswort in schwerer Zeit. Und um das zu verstehen, müssen wir einen Blick hineinwerfen in jene Zeit. Ich weiß nicht, wie Sie es in der Gegenwart empfinden. Wir meinten 1989, 1990, die Weltgeschichte sei ein Umbruch. Ich habe heute den Eindruck, der Umbruch beginnt jetzt erst. Und wir wissen noch nicht, wo es hingehen wird. Weltgeschichte im Umbruch, das war die Situation damals. 200 Jahre lang wusste man, wie die Dinge laufen. Es gab eine Superpower, eine Megapower, Assur. Assur ist ein Land gewesen im Norden des heutigen Irak, im Kurdengebiet. Die Hauptstadt war Ninive. Mosul, das man immer wieder in den Nachrichten hört, ist etwa da, wo damals Ninive war. Und diese Megapower beherrschte die ganze Welt, wie sie damals bekannt war, außer Ägypten, kann man sagen. Und es bedurfte nur 3 Jahre, von 612 bis 609 vor Christus, dass diese Megapower Assur Ninive in sich zusammenfiel, implodierte und nichts blieb davon mehr, bis zum heutigen Tag. Die letzte entscheidende Schlacht war im Jahre 609 bei Karkemisch. Der junge König in Jerusalem, Josia, auf dem die Hoffnung des Volkes ruhte, meinte, er könnte den Gang der Geschichte aufhalten. Er zog dem Pharao Necho entgegen, der auf dem Weg nach Karkemisch nach dem Norden war, und verlor dabei sein Leben. Er kam zurück nach Jerusalem, tot. Und die Frage war nun, wer wird in dieses Machtvakuum eintreten? Sehen Sie, die Bibel hat es mit Politik zu tun. Die ferne Power, Babylon, oder die nahe Macht, Ägypten. Man meint zunächst Ägypten. Nur 4 Jahre später, im Jahre 605, kommt es noch einmal zu einem Waffengang. In der Zwischenzeit war ein Regierungswechsel in Babylon gewesen. Nabopolassar, der das Reich Assur, die Megapower, zum Einsturz brachte, wurde gefolgt von seinem Generalstabschef und Sohn Nebukadnezar. Und Nebukadnezar marschierte durch nach der Schlacht von Karkemisch im Jahre 605 bis vor Jerusalem. Erstmals in seiner Geschichte unter der Herrschaft der Davidskönige, dass Jerusalem kapitulierte, die Tore öffnete. Im Jahre 605 kam es zur ersten von 3 Deportationen. Geiseln wurden als Sicherheit nach Babylon verschleppt, unter ihnen Daniel und seine Freunde. Nur wenige Jahre später, im Jahre 597, nachdem man versucht hatte, das babylonische Joch abzuschütteln, das zweite Mal musste man die Tore öffnen. Und wiederum werden Geiseln und all die Handwerker, die man zur Herstellung von Rüstungsgütern braucht, deportiert, unter anderem auch Hesekiel. Und unter anderem der schon genannte Joachim. Und dann kommt es zum letzten Aufbäumen Judas und Jerusalems in den nächsten 9 Jahren, 10 Jahren, unter dem König Zedekia, und zum Fall Jerusalems im August des Jahres 586. Jerusalem zerstört. Der Tempel niedergebrannt und ausgeraubt. Der König, die Augen mit glühenden Augen Eisenstäben ausgebrannt. Vorher seine Söhne vor ihm niedergemetzelt in Ketten nach Babylon. Der Staat aufgelöst, das Land verwüstet, entvölkert. Genug Geschichte. Mein Enkel, wenn er hier wäre, würde sagen, Opa, musst du immer die Geschichte auch erzählt haben? Ja. Denn die Bibel ist ein Geschichtsbuch. weil Gottes Wort in diese Geschichte hinein erging und sich in dieser Geschichte als eine Wirklichkeit, eine Wirkmächtigkeit erwiesen hat. Deshalb können wir die Bibel nicht lesen, ohne die Geschichte zur Kenntnis zu nehmen. Ich kann das etwas provozierend sagen, dass die Bibel Wirklichkeit und nicht Mythos ist, zeigt sich daran, dass wir es hier mit Geschichte zu tun haben. Aber das ist nur der Vordergrund, es gibt einen Hintergrund dazu. Neben dieser menschlich-politischen Katastrophe bricht ein geistliches Fragen auf. Ich habe Gott jetzt überhaupt nicht erwähnt. Wo bleibt hier Gott? Was ist es um Gottes Treue? Ein Psalm, der in dieser Zeit entsteht, ist der Psalm 89. Und er beginnt mit dem Jubelwort: Auf ewig steht die Treue und die Gnade Gottes fest. Daran ist nichts zu deuteln. Ich will deinem Geschlecht David festen Grund geben auf ewig und deinen Thron bauen für und für. Das war die Verheißung Gottes für David, für Jerusalem, für Juda. Und jetzt alles aus. Wo bleibt da Gottes Treue und Verlässlichkeit? Und so endet dieser Psalm 89 mit dieser Frage: Wo ist deine Gnade von einst? Und in dieser Situation, wo gefragt wird, wo ist denn deine Gnade? In diese Situation hinein spricht Jeremia dieses Verheißungswort, das wir gehört haben. Es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Der soll ein wahrer König sein, der kommende König. Man möchte fragen, ja, hat sich denn das Volk gebessert oder was ist denn, dass Gott jetzt wieder eine Verheißung gibt? Und die Antwort ist, es liegt nicht an den Menschen. Die Verheißungen Gottes sind nicht seine Antwort darauf, dass die Menschen sich gebessert hätten, sondern sie sind Ausdruck der Gnade und sie sind Ausdruck der Treue Gottes. Es kommt die Zeit, heißt es. Im Hebräischen, es kommen Tage und dieses oder zu seiner Zeit. Und das weist über die damalige Zeit hinaus, das weist über diese Zeit der Hoffnungslosigkeit hinaus, das weist über die Jahrhunderte hinaus. Es kommt die Zeit. Gott weiß sehr wohl, was er vorhat. Auch in Zeiten des Abbruches und des Umbruches, sei es in der internationalen, globalen Szene, wo wir meinen, wo wir fragen, wo wir fürchten, stehen wir in so einer Zeit des Umbruchs. Sei es in der nationalen Szene, wo wir ja vor der gleichen Frage stehen, angesichts der vielen, vielen anderen Regionen, die da sind. Ich will nicht deutlicher werden. Gottes Wort weist über den Tag hinaus. Das andere, dieses Wort Gottes, sucht nun bei uns Glaube und Hoffnung. Denn man sieht ja nichts. Es fehlt jede Basis für seine Verwirklichung. Wenn man den biblischen Sprachschatz untersucht, dann merkt man, dass Hoffnung, Hoffen, nie mit einem dinglichen Objekt verbunden sind. Also man hofft nicht auf Gesundheit. Man hofft nicht auf Schnee in den nächsten Wochen. Gestern hieß in den Nachrichten, was das jetzt bedeutet. Weihnachten und kein Schnee für die Tourismusindustrie im Voralpengebiet. Katastrophe. Man hofft nicht auf Regen, wenn das Land in der Trockenheit dürstet, sondern das Verb hoffen ist in der Bibel immer nur verbunden mit einer Person, nämlich mit Gott. Herr, wir hoffen auf dich. Und deshalb wird, ich denke am Psalm 39, Vers 8 heißt es, wo jemand in Todesnot betet, wessen soll ich mich trösten? Ich hoffe auf dich. Und so kann Paulus Gott den Gott der Hoffnung nennen. Nur im Blick auf Gott, nicht auf, im Blick auf die Verhältnisse, lässt sich diese Hoffnung in hoffnungsloser Zeit festhalten. Und an die Verheißungen der Bibel glauben heißt deshalb, an den Gott der Bibel glauben, der treu und verlässlich ist und allmächtig. Und deshalb heißt es hier auch, zu der Zeit will ich hinter dieser Verheißung des kommenden Königs steht niemand anders als Gott selbst. Das ist das eine. Das andere. Diese Zusage erinnert uns an die Treue Gottes. Treue Gottes ist grundsätzlich seine Treue zu seinem eigenen Wesen, zu sich selbst. Er bleibt sich selbst treu. Aber es ist auch Treue zu seinem Wort. Das ist genauso wichtig. Es geht um die Verheißung Gottes hier, die er einst David gegeben hat. Und um das zu verstehen, müssen wir jetzt einen Schritt zurückgehen. Ein Schritt, der nur 300 Jahre umfasst, etwa 400 Jahre. Die Zeit Davids. David hatte die getrennten Stämme Israels vereint, die Feinde besiegt, Jerusalem erobert, die Bundeslade, die man vergessen hatte, nach Jerusalem überführt, sich ein Palast gebaut und nun beschloss er, dass auch diese Lade Gottes doch ein angemessene Bleibe haben sollte, nicht nur unter einem Zelt, sondern da muss ein Tempel her, ein Haus Gottes. Nun gab es den Haus- und Hofpropheten Nathan, und den ließ er kommen und dem trug er seine Pläne vor, ich will Gott ein Haus bauen. Nathan sagt, da ist nichts dagegen zu sagen, tu's. In der Nacht redet Gott mit Nathan und sagt, nein, ich will's nicht. Geh noch mal hin zum König und sage ihm, David, es tut mir leid, ich habe mich geirrt, Gott will's anders. Es mag Nathan nicht ganz leicht gefallen sein, diesen Weg zurückzugehen. Aber nun kommt er zu David und sagt, nicht du sollst Gott ein Haus bauen, sondern Gott will dir ein Haus bauen. Merken Sie sich einmal 2. Samuel 7. Dort können Sie, wenn Sie heute Mittag oder heute Abend eine Viertelstunde Zeit haben, einmal diese Geschichte nachlesen. David, nicht du für mich, sondern ich für dich. Sehen Sie, in diesem kurzen Satz da im Alten Testament ist das ganze Evangelium zusammengefasst. Und jetzt sage ich etwas, was vielleicht die gemeindeleitenden Brüder, vor allen Dingen der für die Finanzen zuständig ist, gar nicht so gefällt. Entscheidend ist, es richtet sich schon auf hier. Entscheidend ist nicht, was wir für Gott tun, sondern was Gott in Jesus Christus für uns getan hat und für uns tut. Das ist das ganze Evangelium. Nun sagt er, ich will dir ein Haus bauen. Jetzt müssen wir ein klein wenig von der Geschichte in die Sprache hinein. Haus im Hebräischen Beit. Sie haben es etwa in dem Wort Bethlehem. Wenn man es übersetzt, Haus des Brotes, Lachem, Lechem, Brot, ja, eigentlich Brothausen oder Brotheim, Bethlehem. Ein Haus, dieses Wort kann im Hebräischen verschiedenartige Bedeutungen haben. Das hier ist ein Haus, ein architektonisches Gebilde. Ein Haus, das sind aber auch die Menschen, die in diesem Gebilde zusammenwohnen, also eine Familie nennt man ein Haus. Auch ein ganzes Volk, Haus Israel, Haus Juda. Aber Haus, das sind nicht nur die gegenwärtig Lebenden, sondern das ist die Sippe über die Generationen hinweg. Josef, der Pflegevater Jesu, gehört zum Haus David. Ich will dir ein Haus bauen, das heißt, dein Königtum darf, das mit dir beginnt, David, das soll ewig bestehen. Es soll ein ewiges Königtum sein. Ein Nachkomme Davids, ja noch weiter, soll Gottes Sohn sein. Und dem will Gott ein Haus bauen, ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein, sagt Gott durch David zu Nathan. Das geht weit, weit über das hinaus, was David je erwartete, über das, was je in einem König unter den 22 Nachkommen Davids auf dem Königsthron in Erfüllung ging. Keiner dieser Söhne Davids, Nachkommen Davids, wuchs hinein in dieses vorgegebene Kleid Sohn Gottes. Im Gegenteil. Jeder dieser Könige auf dem Thron Davids hat das Volk in die Irre geführt, verderbt, sodass am Schluss dieses Gericht stand, das ich beschrieben habe. Aber wenn Gottes Treue und Gottes Verheißung von der menschlichen Gerechtigkeit abhänge, wo kämen wir dahin? Diese Zusage, die Gott David durch Nathan geben lässt, ist eine einseitige Verpflichtung Gottes. Wir nennen so eine einseitige Verpflichtung einen Bund in der biblischen Sprache. Und dieser Bund Gottes ist unabhängig von der menschlichen Beteiligung. Und das ist der Grund unseres Heils und der Grund des Evangeliums, dieses Will Gottes. Ich will. Und Gott steht zu seinem Wort. Und deshalb hat er gerade in den dunkelsten Stunden Israels der Geschichte immer wieder dieses Wort der Verheißung in Erinnerung gerufen. Und deutlich gemacht, Gott wird es hinausführen. Zedekia, der letzte König von Jerusalem, war König von Babels Gnaden und ein Schwacher dazu. Der König, den Gott hier verheißt, ist ein König von Gottes Gnaden. Er ist nicht nur Davids Sohn, er ist Gottes Sohn. Es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Und das ist etwas anderes. Es ist nicht ein Mensch, der zum Gott erhoben wird, sondern es ist Gott, der Mensch wird. So wird es bei der Ankündigung der Geburt Jesu Maria gesagt. So wird es bei der Taufe Jesu bestätigt. Dies ist mein geliebter, mein auserwählter Sohn. So nimmt es Paulus in Römer 1, Vers 3 auf. Davids Sohn wird Jesus genannt. Etwa von Bartimäus. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich mein. Beim Einzug in Jerusalem jubeln sie Hosianna, dem Sohn Davids, der da kommt, um die Herrschaft Davids aufzurichten. Und deshalb, er wird in David einen gerechten Spross erwecken. Jetzt muss ich noch einmal etwas, ein klein wenig Hebräisch mit Ihnen machen. Spross, das hebräische Wort ist Nezer. Und es gab Leute, die kamen von Exil zurück und dachten an diese Verheißung Jeremias und sagten, Gott will uns doch so einen Spross schicken. Und wir gründen jetzt einen Ort, der taucht im ganzen Alten Testament nirgends auf, und den geben wir den Namen Sprossheim oder Sprossingen, wenn es im Württembergischen wäre. Sprossingen, zurück übersetzt ins Hebräische, ist Nazareth. Ich will einen Spross erwecken. Alle rumherum sagten, die hat's ein wenig. Nazareth. Was will denn schon von Nazareth Gutes kommen, heißt es später. Ja, er soll Nazaräer heißen. Spross. Ein Spross, das ist so ein zerbrechlicher, schwacher Wurzeltrieb. Und wenn aus einem abgeschlagenen Baum etwas nachsprost, manchmal sieht man es bei Eichen, wenn Sie im Schönbuch mal spazieren gehen, da sind ja viele Buchen, aber auch einige Eichen, dann sehen Sie, wo eine Eiche frisch abgeschlagen ist, kommen aus dem Stumpf manchmal so Sprosse raus. Bloß aus einem Spross wird bei einem Baum kein Baum mehr. Ich habe meine Studenten mal gefragt, was ist der Unterschied zwischen einem Baum und einem Strauch? War ein langes Rätselraten, keiner hat's gewusst, wissen Sie es? Strauch in Ihrem Garten können Sie abschlagen, bis auf die Wurzeln, die treiben nach. Ein Baum treibt nicht nach. Hier geschieht jetzt das Unmögliche, dass aus diesem abgehauenen Spross David, dieser Baum David, dieser Spross nachtreibt. Eine arme, schwache Nebenlinie, aus die dieser König kommt, dort in Nazareth. Gott steht zu seinem Wort. Gott erfüllt seine Verheißung. Nicht immer so, wie wir es uns denken, noch wie wir es uns zurechtlegen, aber so, dass wir ihm nie einst eine unerfüllte Verheißung vorhalten werden können. Und das ist etwas anderes. Und jetzt schauen wir uns diesen König ein wenig näher an. Wir machen einen Sprung aus der damaligen Zeit hinein in die Zeit Jesu. Denn hier wird nun Heil, Errettung und Gerechtigkeit zugesagt. Und wenn es hier heißt, der soll ein rechter König sein, ein König, wie man sich einen König vorstellt, der Recht regieren wird mit Recht und Gerechtigkeit. Und sein Name wird sein, der Herr unserer Gerechtigkeit. Dann steht vor uns das Regierungsprogramm dieses Königs mit Siegel und Stempel. Und es gründet in seiner Person, dass er eben der Sohn Gottes ist. Er regiert wie ein König, ein wahrer König. Was gehört dazu? Zum einen, er ist umsichtig. Das Wort, das hier übersetzt wird, er wird wohl regieren, in meiner Lutherbibel hier eigentlich, der wird mit Umsicht, mit Einsicht regieren. Es liegt ja in der Art der Großen, dass sie die Kleinen und die Geringen so leicht übersehen. Aber das ganze Alte Testament, wenn es von diesem König spricht, spricht davon, dass er der König der Armen ist, derer, die um Hilfe rufen, der Elend des Elenden, der keinen Helfer hat, etwa Psalm 72. Einer, der die Geringen sieht. Da kommt Jesus in das Haus des Petrus. Und da ist die Schwiegermutter krank. Und er fragt nach ihr. Und heilt sie. Da ist in der ganzen Stadt eine wohlbekannte Sünderin, vermutlich eine Prostituierte. Und sie schleicht sich bei einem großen Gastmahl herein, kauert zu Jesu Füßen. Und er lässt all die anderen Gäste sitzen und wendet sich dieser Frau zu, mit der kein anständiger Mensch ein Wort wechseln würde. Da geht er hinein in dieses Städtchen ein und unter dem Stadttor kommt ihm ein Leichenzug entgegen. Und hinter dem Sarg her geht die verwitwete Mutter des Verstorbenen. Und Jesus hebt die Hand. Der Zug bleibt stehen. Das darf man nicht. Und er gibt den toten Sohn an seine Mutter zurück. Auf dem Weg nach Jerusalem zum Kreuz, bevor er nach Jericho hineinkommt, schreit ein Blinder am Weg: Jesus, du Sohn David, erbarme dich meiner. Und Jesus bleibt stehen, lässt sich aufhalten auf dem Weg zum Kreuz von diesem blinden Bartimäus. Und so ist der König, von dem hier die Rede ist, der König der Mühseligen, der Beladenen, der Vergessenen, der Verachteten. Derer, die meint, niemand kennt mich, niemand sieht mich, niemand kümmert sich um mich. Und die vornehmste Aufgabe des Königs ist es, Rettung zu bringen. Rettung, indem er Recht und Gerechtigkeit bringt. Mit diesem Schlagwort Recht und Gerechtigkeit treten die meisten Regierungen an. Sie werden kaum einen Wahlkampf erleben, wo diese beiden Worte nicht im Zentrum stehen. Die Gerechtigkeitslücke muss ausgefüllt werden. Aber was ist Gerechtigkeit? Es war im Jahre 1934, dass der Schweizer Theologe Emil Brunner ein kleines Büchlein schrieb mit dem Titel Gerechtigkeit. Er schrieb es im Blick auf die damals in Deutschland herrschenden Verhältnisse und er unterscheidet verschiedene Arten. Er sagt, was ist denn das überhaupt? Da gibt es einmal die strafende Gerechtigkeit. Diese strafende Gerechtigkeit sagt, alles Unrecht muss gestraft werden, rücksichtslos. Und dann bekommen wir eine gerechte Gesellschaft. Und wenn die Zuchthäuser, gibt es ja nicht mehr heute Zuchthäuser, wenn die Justizvollzugsanstalten überlaufen, aber dann haben wir's. Neben dieser strafenden Gerechtigkeit steht die ausgleichende Gerechtigkeit. Alle gleich. Wenn alle gleich sind, dann ist es gerecht. Also, von nun an nur noch Schuhgröße 46. Alle gleich. Alle gleich. Das war das Losung im Mao Chinas. Ja, ich sehe sie hier. Stellen Sie vor, alles grau. Hochgeschlossen. Ausgleichende, gleichmachende Gerechtigkeit. Und dann gibt es die gelebte, man könnte sagen, die moralische Gerechtigkeit. Lauter Richtigmacher und Richtigmacherinnen. Haben Sie schon mal mit einem Allesrichtigmacher oder einer Allesrichtigmacherin zusammengearbeitet? Niemand meldet sich. Gell, das war der Himmel auf Erden. Gerechtigkeit im biblischen Verständnis ist etwas anderes. Gerechtigkeit, die Gott bringt, ist nicht das, was wir tun, sondern die Gerechtigkeit Gottes besteht darin, dass er tut, was wir nicht tun können. Nämlich uns freimachen von unserer Schuld, freimachen von unserer Sünde, erlösen vom Tod. Und deshalb gilt vor ihm nicht die Gerechtigkeit, die wir bringen vor diesem König. Und jetzt kommt sein Name, Jahwe, der Herr unserer Gerechtigkeit. Er bringt uns eine Gerechtigkeit, die weit, weit über allem steht, was wir je bringen können. Gott ist gerecht, indem er gerecht macht, wie es Paulus in Römer 3, 26 sagt. Ich habe eingangs gesagt, nicht was wir tun, das tat Gott. Das ist das Evangelium. Nicht was wir schaffen, sondern was wir empfangen, das macht uns recht vor ihm. Und wie schwer tun Christen sich damit, einfach etwas zu empfangen. Wir haben in den letzten 7 Tagen Nachbarn um uns herum, die krank sind, die allein sind, alt sind, ein kleines Geschenk, meine Frau macht das, ich bin dazu ungeschickt dazu. Sie geht hin, sie bringt eine halbe, eine Dreiviertelstunde zu mit den Leuten, ein kleines Geschenk. In jedem der Fälle war 1,5 Stunden später ein Gegengeschenk bei uns. Nicht mal diese schwäbische, sie sind ja hier eine gemischte Gruppe, aber diese schwäbische Botschaft, ich werde mir doch nicht schenken lassen. Ich kann meine Sache selber zahlen. Hier, im Zentrum, ja. Zwischen Daimler und Hewlett Packard, sich da was schenken lassen. Von wegen. Dann bitte streichen Sie auch Weihnachten. Ist unheimlich schwer. Denn sich was schenken zu lassen bedeutet, ja, ich bin arm. Ich habe vorhin gesagt, meine schwerste Zeit oder die herausforderndste Situation meines Dienstes war in Neuguinea. Die Erklärung dieses Wortes Gnade. Wir hatten ja keine Bibel in der Landessprache. Und dann kam der Galaterbrief. Ich weiß auch nicht, warum die mit dem Galaterbrief begonnen haben. Einen der schwierigen Briefen im Neuen Testament. Und dann hat man für Gnade das Wort Marimari verwandt. Und ich habe gedacht, jetzt will ich mal wissen, was die verstanden haben. Ich hatte vorne einen Tisch, ich setze mich auf den Tisch, schlage die Füße über und sage, Marimari, I'm wanting something. Und die Antwort kommt, Marimari, I'm all the same, you give me something long me, I buy me back, and I go back long you. Gnade, das heißt, du gibst mir was, und dann gebe ich dir etwas. Da sagte ich, ja, und wenn ich im Voraus weiß, der andere kann mir nichts geben, was dann? Dann gibt es für den auch nichts, dann gibt es auch für den keine Gnade. Da sage ich, wenn jetzt hier einer ist, und ich habe immer wieder gemerkt, wenn irgendetwas ist, dann sind die Leute von der Gemeinde weg. Wenn die meinen, Christ sein, das heißt, meine Gerechtigkeit. Sagte, ja, so, wenn einer Gott nichts bieten kann, dann kann der auch nicht zu Gott in den Himmel kommen. Ich weiß noch heute, das war Freitag vor Palmsonntag. Palmsonntag war Distriktsonntag. Da kamen die Gemeindeglieder aus den 10 Gemeinden drumherum. Ich predigte am Morgen über dem Schächer am Kreuz. Rabbis Mandru, der nichts zu bieten hatte und den Jesus alles gibt. Am Mittagabendmahl, ich habe es nochmal deutlich gemacht. Am Dienstag wieder Galaterbrief, ich stelle wieder die Frage, Marimari, am I wanting something? Was ist Gnade? Antwort wie im Chor, suppose you give him something, no me, by am I go back, long you. Wenn du mir was gibst, kriegst du auch was. Hier heißt es, der Herr unsere Gerechtigkeit. Jesus unsere Gerechtigkeit. Jesus mein Heil. Jesus meine Vergebung. Jesus meine Freude. Jesus meine Hoffnung. Jesus meine Zuversicht. Können wir das fassen? Und lassen wir uns das gefallen? Wir meinen immer, wir loben und preisen Gott mit dem, was wir tun und was wir ihm geben, nicht wahr? Das ist es nicht. Sondern wir loben Gott, indem wir Empfangende sind. Indem wir uns von ihm beschenken lassen und das anerkennen. Zukunftshoffnung in schwerer Zeit. Hoffnung in hoffnungsloser Zeit. Ich könnte auch sagen, Hoffnung für hoffnungslose Menschen. Ich kenne sie nicht. Ich habe nach dem Gottesdienst vielleicht noch 10 Minuten, eine Viertelstunde. Wir haben heute Mittag noch eine Verpflichtung. Ich werde gehen, aber vielleicht sind Leute da, die bisher auch meinten, ich muss es schaffen. Ich schaue schon auf die Uhr, ich weiß. Aber das muss ich Ihnen noch sagen. Ich war in Thailand, 3 Wochen. Eine Missionarskonferenz im Norden, eine im Süden, eine im Zentrum. Und dann kommt eine Missionarsfrau auf mich zu und sagt, 23 Jahre bin ich jetzt als Missionarsfrau, Ehefrau eines Missionars hier in Thailand. Und ich meinte immer, ich würde vor Gott wohlgefällig wegen des Missionarsdienstes, den ich hier tue. Heute habe ich das erste Mal verstanden, dass ich nicht durch das, was ich hier als Missionarsgattin tue, vor Gott gefällig bin, sondern durch das, was er durch diesen König Jesus für mich getan hat. Bei der ist ein Licht aufgegangen. Wir könnten auch sagen, bei der ist Advent geworden. 23 Jahre als Missionarsgattin in Thailand. Ich hoffe, dass bei Ihnen nicht 23 Jahre dauert. Wie Sie das verstehen, was das heißt, der Herr unsere Gerechtigkeit.